Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser Ausgabe geht es, wie auch im aktuellen Magazin, um künstliche Intelligenz. Südbahn ist auf diesem Gebiet gut aufgestellt, sowohl in der Entwicklung als auch in der Praxis. Mein Gesprächspartner ist der Freiburger Diplom-Informatiker Pierluigi Meloni, mit dem ich mich aufgrund der aktuellen Situation online treffe. Er ist einer der Founder des Freiburger KI-Startups, der Digitale Archivar, auf das wir in diesem Podcast natürlich auch zu sprechen kommen werden. Los geht's allerdings mit einem Rantasten an dieses komplexe Thema.
Ja, Luigi, wenn ich an künstliche Intelligenz denke, dann denke ich an Tatortszenen, in denen alles wahnsinnig schnell eskaliert und irgendwann zieht irgendwer einen ganz großen Stecker, um den total wahnsinnig gewordenen Computer Einhalt zu gebieten. Wie nah bin ich an der Realität?
Im Moment wahrscheinlich noch ziemlich weit weg, aber undenkbar ist sowas natürlich nicht.
Wir werden die künstliche Intelligenz in diesem Gespräch mit KI abkürzen, der Einfachheit halber. Gibt es denn schon KI-Systeme, die wirklich vollkommen autonom funktionieren und abgekoppelt von menschlicher Überwachung unterwegs sind?
Je nachdem, was man da dann so unter KI versteht, also wenn man an den Rasenmäher denkt oder an den Staubsauger, die werden jetzt auch nicht überwacht. Die fahren dauer einfach durch die Wohnung und lernen Stück für Stück, wie die Wohnung aussieht. Also im Kleinen geht es natürlich schon. Im Großen, wenn man dann jetzt, keine Ahnung, an Skynet von Terminator oder so denkt, dann hoffe ich doch nicht, dass so Sachen unüberwacht sind. Andererseits macht es auch nicht wirklich viel Sinn. Also es gibt unendlich viele Fälle, wo so KI granatenmäßig gefailt hat, weil man sie einfach mal hat machen lassen. Da gibt es die Geschichte von diesem Twitter-Bot zum Beispiel, wo sie gedacht haben, sie schaffen jetzt da mal einen künstlichen Twitter-Bot, der einfach selber Tweets raushaut und der dann nach ein paar Stunden schon den Holocaust geleugnet. Ganz unüberwacht sollte man das nicht unbedingt machen.
Grundsätzlich nicht. Also glaubst du auch nicht, dass es irgendwann so sein soll und darf?
Doch, ich denke, es gibt viele Szenarien, wo das schon so sein sollte mit Dürfen. Das ist halt wirklich eine schwere Frage. Allein wenn man denkt, lässt man Autos alleine rumfahren. Ja. Und dann dieses Beispiel, für wen bremsen sie? Für die alte Frau oder für das Kind? Wer trifft so eine Entscheidung? Oder wenn da irgendwo eine Drohne rumfliegt, eine militärische Drohne, darf die schießen oder nicht? Also das Dürfen ist ein riesiges, riesiges Thema. Ich glaube, da kann ich noch 10 Stunden extra Podcast dazu machen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele Gebiete, wo das auch Sinn macht.
Du hast gerade jetzt schon ganz viele Beispiele angesprochen. Was ist denn künstliche Intelligenz und wo fängt sie an und wo hört sie auf?
Ja, das ist schwierig, denn schon allein der Begriff Intelligenz, da wird ja ordentlich drüber debattiert, was es heißt. Ich finde immer, leicht verständlich gesagt, ist Intelligenz quasi die Fähigkeit, selbstständig zu lernen und auch selbstständig Entscheidungen zu treffen und dann halt auch selbstständig zu handeln. Und wenn man quasi eine Maschine dazu bringt, das hinzukriegen, dann verfügt sie über künstliche Intelligenz. Wenn wir aber hier von künstlicher Intelligenz reden, dann ist das meistens eigentlich eher, also nicht so fancy, sondern eher so Machine Learning Sachen. Da lernen Maschinen zwar selbstständig was, aber dass man die dann selbstständig entscheiden lässt, beziehungsweise eine Handlung vollführen, das passiert eher nicht. Also zum Beispiel eine Maschine, die Krebs erkennt, die trifft dann eine Prognose und sagt so, das könnte es jetzt hier sein und das gebe ich dir jetzt mal in die Hand. Also so als Werkzeug in die Richtung. Dann muss ja trotzdem ein Mediziner da drauf gucken und jetzt entscheiden, okay, was machen wir dann? Es reicht ja nicht nur dieses eine Bild zu sehen, den Mensch muss ja ganzheitlich sehen und die Situation, in der er gerade ist, ja schon allein, wie man mit dem Problem dann letztendlich umgeht und wie die Folge da davon ist. Also als Werkzeug, wunderbar.
Wird im Umkehrschluss auch vieles als künstliche Intelligenz bezeichnet, was gar keine künstliche Intelligenz ist?
Ja, absolut. Da sind wir natürlich total versaut von Hollywood, das ist ja klar. Da kann man tolle Szenarien aufspinnen, Roboter, die alles können. Aber tatsächlich, es gibt auch so eine Klassifikation von künstlicher Intelligenz. Also man spricht von schwacher oder starker oder Superintelligenz. Wann immer wir von künstlicher Intelligenz sprechen, sprechen wir eigentlich von schwacher künstlicher Intelligenz. Sagen wir es mal so, wenn ein Mensch intelligent ist, dann ist er in der Lage, aus verschiedenen Sachen zu kombinieren. Also der kann auch, keine Ahnung, darüber, dass er Fahrrad fahren kann, lernt er vielleicht was, wie er Rollschuhe fahren kann. Der kann einfach themenübergreifend auf sein Wissen zugreifen. Das können solche Maschinen nicht.
Das heißt, das sind Fachidioten eigentlich.
Absolut. die sind inselbegabt. Da sind sie dann auch sehr, sehr stark. Aber nur weil eine Maschine jetzt Schach spielen kann, wirklich sehr gut, heißt es nicht, dass sie deswegen Krebsbilder erkennen kann oder so. Da kann sie auch nicht drauf zugreifen, auf dieses Wissen. Ergo ist diese Intelligenz, von der wir sprechen, diese schwache Intelligenz bei Maschinen, die ist halt total domänenspezifisch.
Und was ist dann die starke künstliche Intelligenz? Gibt es die schon oder ist das die Zukunft?
Die starke künstliche Intelligenz wäre quasi eine Intelligenz, die übergreifen kann, also wo diese unterschiedlichen Domänen voneinander profitieren. Mhm. Das wäre quasi auf jeglicher Ebene dem Menschen ebenbürtig. Also wenn wir da so iRobot-Filme oder sowas sehen, so Maschinen, die da rumrennen und voll mit dir interagieren, das wäre dann so eine starke Intelligenz. Aber das gibt es aktuell nicht.
Dann hört sich's für mich aber im Moment so an, als ob die künstliche Intelligenz gar nicht so wahnsinnig intelligent wäre.
Nö, das soll jetzt nicht enttäuschen. Ja, es ist halt ein gut gemeinter Fachidiot. Nee, so, das natürlich nicht. Aber es ist nicht so wie in Hollywood. Ja. Es ist nicht so ein autonomes Wesen, was in irgendeiner Form mit uns vergleichbar ist. Das ist nur in einzelnen Disziplinen dem Menschen überlegen. Ja. Das auf jeden Fall.
Um es irgendwie jetzt wirklich zu veranschaulichen, den menschlichen IQ genommen, kann man die Maschine da irgendwo einordnen? Wo steht die?
Also persönlich muss ich sagen, finde ich nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. Aber es gibt da schon einen Haufen Research dazu. Es gibt so eine Gruppe von chinesischen Wissenschaftlern, die machen das regelmäßig. Die machen alle paar Jahre, matchen die KIs, die so draußen verfügbar sind, auf eine menschliche KI mit so einer eigenen Metrik. Die sagen, dass so zur Zeit, so der Stand in etwa von den stärksten KIs, die wir haben, die liegt so bei 60 IQ-Punkten, also so Grundschulniveau quasi. Obwohl ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie das so hinhaut, aber that's what they say.
Kommt dir schon auch niedrig vor, 60.
Ja, ich, wie gesagt, so wie wir es schon gesagt haben, dass es halt schwer ist, das irgendwie mit einem Mensch zu vergleichen. Also wenn man da so dieses Gesamtkonstrukt sieht und den, sagen wir mal bös gesagt, den Fachidiot, dann ist da halt schwer, einen Vergleich zu ziehen, finde ich. Andererseits, auf manche Spezialgebiete gesehen natürlich, ist es abartig, wie viel schlauer eine KI da ist als ein Mensch. Wo man genau weiß, da wird ein Mensch auch niemals rankommen. Und wenn man sich so denkt, dass es vielleicht irgendwann mal möglich ist, sowas zu kombinieren und auf jeglichem Gebiet so eine Überlegenheit besteht, dann ist das natürlich schon krass. Ja, dann könnte man halt da auch schon davon ausgehen, so sagen, sagt es die Forschergruppe auch, dass da IQs von 10.000 plus möglich wären. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen.
Das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Also schon jemand, der hochbegabt ist, ist ja dem Normalbegabten wahnsinnig überlegen. Und Hochbegabte sprechen davon, dass sie das Gefühl haben, sie sind einfach schneller. Und alles, was bei ihnen ankommt von ihrem Gegenüber, ist so ein bisschen wie verzögert.
Das Gleichnis haben die da auch gemacht. Die haben gesagt, man soll sich eine 1000-plus-KI so vorstellen, wie wenn man quasi selbst in Echtzeit unterwegs ist, aber alles andere passiert in Zeitlupe. Und so kann man es auch beeinflussen. Und man hat in Echtzeit Zugriff auf alles Wissen der Welt sozusagen. So gesehen hätte man in dem Zustand einen leichten Vorteil den anderen gegenüber.
Sag mal, warum ist es trotz aller Forschung und trotz aller Fortschritte noch immer nicht so, dass für mich ein humanoider Roboter einkaufen geht und warum ich auch immer noch so ein bisschen selber Auto fahren muss?
Sagen wir es mal so, das ist ja alles nicht so einfach. Nehmen wir gerade das Autofahrbeispiel. Also das hängt ja nicht allein an der KI. Da gibt es eine riesige Infrastruktur, die es zu bewältigen gäbe. Wirtschaftliche Interessen, die man erstmal durchbringen müsste. Das Gleiche ist natürlich auch, du kannst jetzt nicht einfach einen Roboter rausschicken auf die Straße, der da allein rumrennt und für dich einkauft. Da geht es um ganz viele, also abgesehen davon, ob es jetzt machbar wäre oder nicht, da kommt dann ein Rattenschwanz drumherum mit. Ja, rechtlich gesehen, wer ist verantwortlich, wenn irgendwas passiert. Das sind schöne Zukunftsszenarien, aber die sind immer so, also die kann man nicht einfach so mal schnell auf den Markt bringen. Das ist nicht einfach so ein iPhone, was da kommt und dann kauft man sich es einfach mal schnell und dann funktioniert es ja. Das hat dann immer schon ein bisschen was mit Infrastrukturen zu tun. Das löst ja ganze Stränge quasi ab, wie wir bisher leben. Also denkbar und möglich, aber nicht einfach so einführbar.
Ein anderer wichtiger Aspekt, der mir scheint und den man ja an sich selbst leider Gottes tagtäglich auch schon wahrnimmt, wenn diese Maschinen immer intelligenter werden und uns immer mehr abnehmen, werden wir dann zeitgleich auch immer döfer und dümmer?
Also die Maschinen werden mit Sicherheit immer schlauer. Ob wir immer dümmer werden, schwer zu sagen, das gibt es ja nicht erst, seit es KI gibt. Ich glaube, seit es Technik gibt oder generell Helfer, die dir Sachen erleichtern, verlernt man halt manche Sachen oder braucht man manche Fähigkeiten nicht mehr. So viele Handwerke gibt es gar nicht mehr, weil die jetzt halt von Maschinen ausgeführt werden. Mhm. Werden wir deswegen dümmer? vielleicht. Ja, also mit Sicherheit konnte ich mir früher viel mehr Telefonnummern merken oder ich habe mich auch zurechtgefunden, ohne ein Navigationssystem.
Ja, oder auch so kleines, großes 1x1.
Ja, genau, sowas zum Beispiel.
Ich gerade noch, aber 13x13 rechne ich heute halt irgendwie ungern noch im Kopf aus. 169.
Ja.
Hat man mal auswendig gelernt.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber mal sehen, wer das heute noch auswendig lernt. Ja, wenn ich allein denke, ich durfte im Abi, glaube ich, weiß nicht, durfte ich einen Taschenrechner benutzen? Ich glaube, einen, der nicht programmierbar war, war undenkbar für meine Eltern. Und jetzt, was da teilweise schon verwendet wird, mal sehen, wie das in 10 Jahren ist. Klar, also andererseits macht das natürlich, kann man dann argumentieren, dass es wieder eine Tür aufmacht, ja? Dass man dann mehr Zeit oder quasi mehr Muße hat für die Sache in die Breite. Man kann sich dann mit viel, viel mehr Sachen beschäftigen, die man gar nicht so tief kennen muss.
Instagram, Facebook.
Zum Beispiel, ja.
Kommen wir gleich dazu. Um Gottes Willen, ich möchte es nicht wirklich so weit gehen, es Verdummung zu nennen, aber dass wir halt vielleicht doch ein bisschen lethargisch werden, ein bisschen faul im Denken. Ist das ein Aspekt von KI, der wirklich ein bisschen gefährlich ist und der uns ängstigen muss, wenn man denn davon sprechen möchte, dass wir ein bisschen Angst vor der Sache haben könnten?
Würde ich nicht direkt auf KI beziehen. KI begünstigt das mit Sicherheit. Ich glaube, das Argument geht generell schon auf Technik. Und das Problem ist ja, glaube ich, dass man einfach, also wenn es so bequem ist, man wird halt auch immer abhängig von dem ganzen Zeug. Ja. Das ist halt die Frage, wie selbstständig man noch funktionieren kann, wenn man seine ganzen Helferlein nicht hat. Das ist das eine Problem, dass diese Abhängigkeit zu Technologie hin und zu, sagen wir mal, Technologien, die uns Aufgaben abnehmen, immer größer wird. Und das zweite Problem, was ich dabei sehe, ist auch, dass das Vertrauen in Technologie immer größer wird. Das soll sich nicht böse anhören. Ich meine, das geht dir doch bestimmt auch so. Guckst du aus dem Fenster, wenn du dich entscheidest, soll ich eine Jacke anziehen oder fragst du deine Wetter-App auf dem Handy?
Ich kann es dir ganz aktuell sagen. Ich habe aus dem Fenster geschaut, nicht auf die App geguckt und bin gestern bei 23 Grad mit der Daunenjacke rausgegangen. Also eigentlich, um deine Frage ernsthaft zu beantworten, eigentlich natürlich, klar, App.
Ja, und das Vertrauen in sowas wird halt immer mehr. Ich meine, ganz oft heißt es schon, hey, geh zu der Partnerbörse, weil da wird per Algorithmus rausgefunden, wer ideal zu dir passt. Und so eine Geschichte, also dieses Technologie bis Wissenschaft hin, dieses Sciences, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zur Religion werden lässt. Das sind alles super Tools und Inputgeber mit Sicherheit, aber die haben jetzt die Wahrheit auch nicht gepachtet. Und da sollte man sich eine gewisse Kritik schon vorbehalten.
Was glaubst du denn, wo lauern die allergrößten Gefahren? Also ich bin ja nicht umsonst mit diesem Tatort-Szenario vorhin in unser Gespräch eingestiegen. Das ist ja wirklich ein Thema, das einen ein bisschen beklemmt. Mhm. Wenn man vielleicht nicht ganz aufgeklärt und in der Szene drin ist. Aber dann vielleicht noch viel mehr, das kannst du beurteilen.
Ja, das hängt definitiv davon ab, wie man es einsetzt. Also zum einen die Gebiete, wo man es einsetzt, aber noch viel mehr, wie man es halt einsetzt und wie autonom da Entscheidungen getroffen werden von irgendwelchen Systemen. Also wir hatten vorhin eben die Drohne im Kriegseinsatz. Das ist halt tricky, gegen wen richtet die sich oder was darf die nicht. Dann dieses prominente Beispiel, Terminator ist ja ein netter Zukunftsfilm, ja, aber wenn man es mal so sieht, die haben da Abwehrnetzcomputer, die irgendwie erkennen, okay, da könnte jemand einen Erstschlag machen, jetzt machen wir ihn halt zuerst. Super tolles Verteidigungssystem, aber so gesehen. Ja, genau. Oder im Alltag, mit Sicherheit wäre es für einen Arbeitgeber ganz interessant, wenn der einfach vorher sich quasi von einem Tool entscheiden lässt, ist der hier jetzt geeignet für den Job oder nicht? Oder ist die Person geeignet für die Wohnung oder nicht? China macht das schon, ja. Da gibt es Social Scoring ohne Ende. Und dann Einsatzgebiet für die ganz große Zukunft, wenn du schon sagst, oh, der Roboter, wo man den Stecker ziehen muss. So Maschinen sind ausgelegt auf Optimierung. Und wenn eine Maschine halt super, super schlau ist und die findet irgendwann raus, dass die beste Optimierung wäre, dass du halt jetzt nicht da bist, dann wirst halt du wegrationalisiert werden, in was für einer Form auch immer. Lässt man sowas eine Maschine machen oder nicht? Das ist ja eine Frage, ja.
Ich habe einen Vortrag von dir angehört. Da fällt sinngemäß der Satz, und wir waren ja gerade thematisch schon im Krieg, dass künstliche Intelligenz die eigentliche Atombombe unserer Zeit ist.
Ich glaube, Atombombe ist da ein bisschen plakativ, einfach nur deswegen, weil man sich was drunter vorstellen kann. Bei Atombombe, das triggert bei jedem sofort, okay, das ist gefährlich, hier geht es um Zerstörung und um Gefahr. Bei Atombombe geht es nicht um tatsächliche Atombombe, sondern mir geht es um die subtile Geschichte. Eigentlich geht es um alles, was mit Personalisierung zu tun hat. Und das wird halt richtig tricky, weil da kann man KI wunderbar dafür einsetzen. Also wunderbar, man kann sie sehr mächtig dafür einsetzen. Also das heißt, mit Personalisierung meine ich so alles, was so für einen gemacht wird. Und die ganzen, ich meine, wer eine Alexa hat oder Siri oder sowas, die einem dann personalisiert den Content zurechtlegt, das ist halt relativ gefährlich, muss ich sagen. Und zwar aus dem Grund, wenn man sich halt besonders drauf verlässt, auf was einem das Tool so sagt, quasi, hey, wann man zu essen hat, um sich selbst zu optimieren und was man zu essen hat, das führt halt auf lange Sicht irgendwie dahin, dass man sich irgendwie ein bisschen seine Instinkte abtrainiert. Ich finde halt, starke Instinkte sollten eigentlich jeglicher Maschinenmeinung voraus sein. Das ist eigentlich das Beste, was wir in uns haben.
Kennst du Leute, die sich wirklich schon sehr davon leiten lassen, also die total auf dieses smarte Dasein stehen?
Ja, total. Also, sorry, wir werden nicht irgendwo ein Kollege, der plötzlich noch so und so viele Schritte draußen machen muss, weil er seinem Kalorienziel nicht entspricht, wo die Maschine halt weiß, okay, der wohnt jetzt hier und her, der hat jetzt eigentlich das und das gegessen, optimal für den super Insta-Oberkörper wäre jetzt halt diese Art von Ernährung und dann prügelt man sich das halt rein, ob es einem schmeckt oder nicht. Ach so, Leute gibt es schon genug. Was ich noch sagen wollte zu der Profilgeschichte, was ich mit der Atombombe eigentlich meine, stell dir einfach mal vor, jeder kriegt personalisiert seinen Content, also sprich seine Nachrichten. Jeder hat einen Newsfeed und es ist ja nicht nur so, dass die Themenwelt ausgesucht wird, quasi, was jetzt irgendwie für dich relevant ist, sondern auch die Aufbereitung. Also, wie der Text jetzt aussieht, wie ist er für dich verdaulicher? Ist er eher aggressiv geschrieben? Brauchst du mehr Bilder? Oder worauf triggerst du halt einfach mehr? Wie holt man dich aus dem Jetzt raus, dass du wieder konsumieren kannst? Und so gesehen, wenn das jeder macht, dann lebt unterm Strich irgendwie jeder doch ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und das ist halt schon eine tricky Sache. Das Schlimme ist ja, du denkst, du lebst in deiner eigenen Welt, aber das tust du eigentlich gar nicht, weil eigentlich lebst du in der Welt von deinem Profil. Die Personalisierung geht ja nicht auf dich, sondern auf das Profil, was man von dir hat. Und wenn du dich irgendwann mal entscheidest, du willst eigentlich gar nicht mehr dein Profil sein, dann kannst du dich dem nicht einfach entziehen. Wenn du umgeben bist von Smart Tools und deine sämtlichen Inhalte, die halt irgendwie persönlich für dich generiert werden, dann kannst du nicht einfach die Entscheidung treffen, hey, nee, ich bin jetzt halt vegan oder ich lebe jetzt halt ganz anders oder ich will mich jetzt halt nicht mehr stressen lassen von der Trump News. So ein Profil umändern, das dauert ziemlich, ziemlich lang. Das Schlimme daran eigentlich ist dieses, was so unterschwellig eingespielt wird, wenn man da so in seine Filterbubbles konsumiert, ist, dass man über lange Zeit, also wie eine Art Brainwash ist, du eigentlich, ob du das willst oder nicht, du wirst irgendwann zu dem Bild, was das Profil von dir hat. Also sprich, ob du deinem Profil entsprichst oder nicht, wenn du einfach ständig das konsumierst, was dein Profil ja quasi vorgibt, dann wirst du das halt irgendwann. Das ist so eine self-fulfilling prophecy. Das schwierige Thema ist wirklich diese riesigen Mengen an Big Data, die wir so bei uns, an persönlichen Daten, die wir so bei uns da raushauen, kombiniert mit einer schlauen KI, die da ein bisschen was draus macht und dir dann das Zeug so für dich konsumgerecht hin portioniert, was da als Folge draus kommen kann, das finde ich sehr gefährlich.
Also du meinst die Sneakers, die ich mir vorgestern online bestellt habe, die mir per Werbung eingespielt wurden, sowas.
Als Teilstück davon, sagen wir es so.
Man denkt ja immer, man ist darüber erhaben. Als jemand, der seit über 10 Jahren auf Facebook ist und sich selbst als Heavy-Userin bezeichnet, ich bin schon verloren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Kannst natürlich jederzeit wieder rausgehen.
Eben nicht. Und das ist doch das Krasse. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich rausgehen kann.
Ich habe das auch gemacht, das geht schon. Vor 6, 7 Jahren oder so habe ich das auch gemacht und mal gedacht, mal sehen, ob das Leben noch funktioniert, wenn man kein Social Media hat, aber das geht schon. Ich meine, der Punkt ist, du gibst halt enorm viel über dich preis. Und viele denken dann immer, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ganz wenige Sachen von dir sagen schon ziemlich viel über dich. Du kannst, im Netz gibt es tausend von diesen Persönlichkeitstests, wo du irgendwie 20 Fragen beantworten musst. Und dann sagt dir der danach ziemlich treffsicher, wie du eigentlich tickst. Also nicht nur bist du introvertiert, extrovertiert, sondern diese Ocean-Tests oder diese Myers-Briggs oder sowas, die zeigen dir dann ein paar Situationen und sagen dann, wie würdest du in den Situationen reagieren? Dann denkt man ziemlich oft, wow, tatsächlich, ey, das bin ja wirklich ich. Und das ist schon ein krasses Wissen, was eigentlich nicht jeder über mich abrufbar haben sollte, wie ich finde. Und bei Facebook zum Beispiel reichen im Schnitt unter 100 Likes auf gerade egal was, um schon eine ganze Menge über dich preiszugeben. Zum Beispiel weiß Facebook mit unter 100 Likes, welche Hautfarbe du hast, ob die ein Bild kennen von dir oder nicht, oder ob du homosexuell bist oder nicht. Und gerade das ist eine sehr interessante Information, vor allem wenn du in Saudi-Arabien oder in Russland lebst.
Das heißt, damit kann ich künstliche Intelligenz und Datenschutz im Grunde auch nicht in einem Satz nennen, oder?
Doch, doch, das kann man schon. Also per se hat das ja nichts miteinander zu tun. Künstliche Intelligenz ist ein wunderbares Tool, was an ganz viele Stellen ganz toll eingesetzt werden kann, aber damit kann halt auch eine Menge Schindluder getrieben werden. In Verbindung mit persönlichen Daten, die in der Hand sind von irgendwelchen Firmen oder von Regierungen, wer auch immer, und die können dann da ohne mich zu kennen, Analyse über mich fahren und wisse dann unglaubliche Details über mich. Das ist nicht okay. Also das Schlimme ist ja nicht nur das, was sie wissen, sondern was passiert, wenn man so ein Profil von dir hat. Du bist halt unglaublich berechenbar und vorhersehbar und damit halt wahnsinnig beeinflussbar. Und ich meine, guck dir die Trump-Wahl an oder den Brexit. Was mit dem Cambridge Analytica so los war, haben wir alle mitgekriegt. Das ist gar nicht so schwer, Menschen zu beeinflussen. Schau in deinem Umfeld. Du weißt auch genau in deinem Umfeld, wenn du von dem was willst, wie musst du den eher behandeln, musst du den mit Samthandschuh behandeln, musst du den ein bisschen einlullen. Und so geht es genauso. Ja. Ich bin mir sicher, wenn mir jetzt hier unsere News-Apps, also wenn ich jetzt eine hätte, wenn wir unsere News-Apps aufmachen würde, würde uns die News unterschiedlich angucken. Vielleicht mich mit Großbuchstaben, weil das mich eher dazu verleitet, drauf zu klicken oder nicht. Schon eine mächtige Geschichte.
Wie verhältst du dich selbst denn in der digitalen Welt? Also versuchst du dich, sagen wir mal, privat, soweit es geht, rauszuhalten?
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich habe keinerlei Social-Media-Geschichten und ganz viel von denen. Services, die man so nutzt, sei es E-Mail oder Navigationssystem oder Kalender oder was weiß ich, was alles, was halt bequem ist und was ja schon hilfreich ist, das gibt es alles auch datengeschützt, also als Bezahlservice und ist auch alles bezahlbar. Ja. Also mein E-Mail-Provider zum Beispiel, der informiert mich immer, wann irgendjemand Daten von mir anfordert. Was denkst du, warum Google oder Facebook so enorm reich sind? Nur weil sie mit der Gießkanne Werbung rausstreuen, bestimmt nicht, sondern weil die Daten, die wir da hergeben, die sind Gold wert. Das ist eine hunderte von Milliarden Dollar Industrie. Pures Gold, sagen wir es so. Wir stellen die Ressourcen her, kriegen nichts dafür und die können das verkaufen. Stell dir vor, du hast eine Smart-Zahnbürste oder sowas, die irgendwas von dir trackt. Ob du Rechts- oder Linkshänder bist oder um wie viel Uhr du dir die Zähne putzt oder wie lange du dafür brauchst. Und dann hast du noch irgendwo ein paar Smart-Tools im Haus, die wissen, wann du kochst. Und weil dein Kühlschrank weiß noch ein bisschen was über dich, Facebook weiß ein bisschen was über dich, die und die und die. Und jeder hat so gewisse Chunks von Daten. Also jeder hat so ein bisschen was von deinen Daten. Und jetzt gibt es die sogenannten Datenbroker. Die gehen rum und die kaufen sowas halt alles auf. Und über Korrelation, das ist gar nicht so schwer, von ganz vielen Daten kann man so Daten zuordnen. Und dann werden aus kleinen Datenbrocken halt irgendwann eine ganze Menge Daten, die dir zuordnenbar sind. Und dann kann ich halt mordstolle Profile über dich erstellen und finde immer und immer und immer mehr über dich raus. Und das biete ich dann natürlich auch wieder draußen an. Also es gibt frei zugänglich auf dem Markt ganze Menschensuchmaschinen. Kannst quasi sagen, was ja eigentlich voll gut ist für Parteiwerbung oder sowas. Ich hätte jetzt gern in der Gegend Leute, die eher leichtgläubig sind oder hedonistisch oder wie auch immer. Man lässt immer das raus, wer das ist. Dann kannst du die gezielt ansteuern.
Damit hätte sich meine Frage, die ich eigentlich als nächstes geplant hatte, schon total erledigt, was du Leuten sagst. Die sagen, ja, ist auch alles nicht so schlimm mit meinen Daten, weil zu verbergen habe ich ja eh nichts. Darum geht es einfach nicht, richtig?
Genau. Da fehlt irgendwie noch so die Sensibilität für solche Daten. Weil wenn ich jetzt einmal hingehen würde und jemand fragen würde, jetzt gibst du mir mal dein E-Mail-Passwort oder deine Nummer für dein Konto oder gibst mir mal so alles, was du je eingekauft hast, druckst gerade mal aus und gibst dem Fremden oder... Ganz radikal gesagt, willst du ein Zimmer mehr in deiner Wohnung, dann kehren doch das Bad aus und mach deine Geschäfte auf der Straße, wenn du nichts zu verbergen hast. Da würde jeder sagen, nee, aber bei den Daten sagt man das halt nicht. Ich denke, ich bin nur nicht interessant, aber da haben die Leute irgendwie noch ein bisschen zu wenig Sensibilität, wie mächtig man eigentlich im Besitz von solchen Daten ist.
Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen gewarnt und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um von diesem dunklen Pfad runterzukommen. Du hast ja durchaus im Verlauf dieses Gesprächs schon angemerkt, dass künstliche Intelligenz richtig eingesetzt auch eine wirklich feine Sache ist. Du zum Beispiel bist Teil eines Projekts, das sich der digitale Archivar nennt. Was ist das?
Erstmal, das soll jetzt hier nicht heißen, dass wir jetzt total die künstliche Intelligenz verdammen müssen. Ja? Das ist nur, wenn man nur ein bisschen klargestellt, gibt es die Todesroboter da draußen oder nicht? Oder ist Facebook jetzt cool oder nicht? Kann sich jeder seine eigene Meinung machen. Die Technologie an sich kann unglaublich gut eingesetzt werden. In Medizin, in Rechtsgeschichten, sei es im Umweltschutz oder so, überall, wo Muster zu erkennen sind, kann die uns unglaublich helfen. Oder eben halt auch bei der Wissensvermittlung. Das wäre das Projekt, was ich zurzeit betreibe, der digitale Archivar. Da geht es kurz gesagt einfach um die Auffindbarkeit von Wissen. Das heißt immer, Wissen ist die wichtigste Ressource im 21. Jahrhundert, was ja gut ist für Deutschland. So viel Bodenschatz haben wir nicht, aber wir sind das Land der Dichter und Denker und die Ressource haben wir halt, die ist halt ziemlich häufig. Problem ist nur, dass wir sie nicht richtig auffinden können. Die steckt halt meistens irgendwo in Archiven, ob es analog oder digital ist. Und dann gibt es die zwar, also wir haben sie irgendwo weggespeichert, aber wie komme ich jetzt eigentlich ran oder besser gesagt, wie finde ich relevante Sachen da drin? Und was wir machen, wir erstellen einen Service her, basierend auf künstlicher Intelligenz, der einfach Dokumente verschlagworten kann und vollautomatisch. Und dann kann der Wissen zugänglich machen. Also prominentes Beispiel dafür ist immer, ich nenne immer den Mauerfall zum Beispiel. Stell dir vor, jetzt wäre ein Archiv wäre schon komplett digitalisiert oder zumindest eingescannt oder hätte die Dokumente schon nativ digital bekommen. Und du suchst da bei so einer Volltextsuche nach Mauerfall, findest einen Haufen Dokumente. Sind die wichtig oder nicht? Schlimm ist, die Vokabel Mauerfall kam definitiv erst nach dem Mauerfall. Das heißt, die eigentlich relevanten Dokumente im Vorfeld, die würdest du so nie finden. Wäre das aber alles cool verschlagwortet, ja, dann würdest du die relevanten Treffer kriegen und würdest genau, okay, was ist hier im Kontext und was nicht. Und unser Service, der macht sowas.
Wie bist du da drauf gekommen? Also ich meine, künstliche Intelligenz vermute ich jetzt nicht zuallererst im Keller, im Archiv. Jetzt mal ganz plakativ gesprochen.
Dieses Informationen aus Texten ziehen ist ja nichts Neues. Ja? Dafür wird KI schon lange eingesetzt. Nur ich bin drauf gekommen, ich habe einen ehemaligen Kollegen, der mit mir gearbeitet hat. Und der ist mittlerweile der Leiter von dem Archiv für soziale Bewegungen in Freiburg. Hat aber selber IT-Hintergrund. Und der kam tatsächlich auf die Idee und hat gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen. Und hat dann darüber geredet und dabei habe ich gesehen, wie sein, also nicht seins, sondern wie Archive an sich dann so aussehen und wie da gearbeitet wird. Und 2020 halt. Da habe ich mir gedacht, wow, krass. Und dann haben wir halt eine Umfrage gemacht, haben quasi mal fast alle deutschen Archive angeschrieben und gefragt, hey, stimmt das tatsächlich? Und wie seid ihr so unterwegs? Und da kam es raus, ja, die wissen grob so, was in ihren Archiven liegt, aber was genau und wo das alles liegt, das können die so im Detail nicht sagen. Ja. Also da, die sagen dir dann grob, ja, die Ecke da hinten und die 10 Kartons. Viel Spaß beim Recherchieren. Das kann man natürlich machen, aber es ist halt wahnsinnig ineffizient. Und wenn das halt alles geil verschlagwortet wäre und damit unser ganzer Rohstoffwissen halt zugänglich wäre, super Sache, wäre gesellschaftlich echt mal was Gutes, was man damit machen kann.
Aber es klingt auch nach unfassbar viel Arbeit, oder?
Ja, relativ. Sagen wir es so, wir sind sowieso im Zeitalter der Digitalisierung.
Das Zeug muss eh eingescannt werden.
Das müsste es sowieso, nur wäre es halt schade, wenn es nur eingescannt wäre. Ja? Es wäre viel schöner, wenn man damit auch noch was Wirkliches anfangen würde. Der Mehraufwand liegt daran, das Zeug einzuscannen, was halt viel händische Arbeit bedeutet. Dieses Verschlagworten geht in Sekundenschnelle. Da braucht ein Mensch halt Stunden für sowas, was da halt in Sekunden passiert. Das wäre eigentlich schon eine enorme Verbesserung zu dem Stand, wie es jetzt ist. So gesehen, was halt interessant wäre, weißt, wie oft hat man schon irgendwie gehört von so einem zufälligen Archivfund, der halt alles nochmal auf den Kopf stellt. Und wenn man jetzt einfach quasi alle relevanten Quellen zur Verfügung hätte, bei wie viele Wahrheiten oder geglaubte Wahrheiten bis jetzt, würde man dann denken, hey, Moment mal, wurden die Quellen überhaupt jemals berücksichtigt? Das ist schon ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema. Als wir das durchgesprochen haben, war klar, ja, das will ich auf jeden Fall machen.
Gibt es da schon Leute außer eurem kleinen Team, die sich da sehr dafür interessieren, sprich die möglicherweise auch Bock haben, da zu investieren oder so?
Ja, da sind wir gerade dran. Vor 2 Wochen gab es zum Beispiel einen Wettbewerb vom Land Baden-Württemberg, so ein Startup-Wettbewerb für die Region Südwest. Da haben wir teilgenommen, da haben wir auch gewonnen. Sind jetzt auch im Landesfinale. Bei uns geht es jetzt darum, wir bauen natürlich auch eine Finanzierung. Wir sind ein Team von 5 Leuten. Und um da eine Marktreife zu schaffen, mit dem Umfang, wie wir ihn geplant haben, schätzen wir so 3 Jahre, bis es soweit wäre. Und jetzt geht es darum, wie wir da hinkommen. Ob wir mit einem Investor gehen, ob wir eine Förderung nehmen, das wird sich zeigen.
Das ist tatsächlich jetzt ein Beispiel, der erschließt sich auch dem Laien. Ja, das ist eine gute Sache, das sehe ich ein. Hier ergibt künstliche Intelligenz auf jeden Fall sehr viel Sinn. Also es ist jetzt alles digitalisiert, verschlagwortet, alles sehr leicht zugänglich und überschaubar gemacht und das jetzt übertragen auf ganz, ganz viele andere Bereiche. Also wenn sich alle Versprechen der künstlichen Intelligenz in der Zukunft einlösen, ja, dann können wir uns doch eigentlich auf ein super bequemes, sehr wissensreiches, informatives Leben freuen, oder?
Wissensreich und informativ vermutlich schon. Bequem finde ich schwierig. Bequem liegt im Auge des Betrachters. Den Stuhl finde ich bequem und andere halt nicht. Bist du eher der Typ, der sich die Aufgaben nehmen lässt oder jemand, der lieber autonom unterwegs ist? Also ich finde, das ist immer so eine Waage aus tausche Bequemlichkeit für Autonomie. Da ich eher so ein autonomer Typ bin, was das angeht, will ich eigentlich gar nicht so viel Bequemlichkeit. Also ich will mir meine Nachrichten lieber selbst zusammensuchen, anstatt sie vorverdaut zu kriegen. Ich würde auch mal gerne über den Tellerrand rausgucken, anstatt nur das für mich hin optimierte zu bekommen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir komplett auf die Helferlein zugreifen würden. Aber das hätte es ja dann auch schon geben können, als es eine industrielle Revolution gab. Da hat man Maschinen eigentlich auch gebaut, damit die Leute weniger malochen sollen. Und heute arbeiten sie mehr als jemals in der Geschichte. Also ich glaube, wer da halt an der Quelle sitzt, weiß nicht, ob das dann einfach so mit jedem geteilt wird oder ob dann halt gewisse Leute da einfach mehr davon profitieren, wie derjenige, dem halt der ganze Maschinenpark gehört, oder ob das dann für die Allgemeinheit eingesetzt wird. Also theoretisch ja, könnte uns schon mehr Zeit für Muße und für Lenz generieren. Ob das dann tatsächlich so wird, geschichtlich bei uns Menschen, würde ich eher mal sagen, nee, eher nicht. Ich würde wahrscheinlich eher dazu, dass man dann 80 Stunden arbeitet die Woche.
Aber das würde ja möglicherweise auch dann den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, die fürchten, dass durch KI unglaublich viele Arbeitsplätze wegfallen.
Ja, das wird höchstwahrscheinlich tatsächlich passieren. Ich möchte da niemand zu nahe treten, aber wir sind schon ein bisschen ein Bürokratiemonster. Ich meine, es gibt Leute, denen macht ihre Steuererklärung Spaß, den Großteil eher nicht. Sowas dann halt automatisiert alles funktionieren würde, das wäre natürlich schon schön. Ja? Da, wo Jobs wegfallen, entstehen aber auch wieder ganz viele neue. Also das Gleiche hat man damals auch gesagt, als halt die Traktoren kamen oder irgendwelche Maschinen. Ja, dann, das ist halt der Fortschritt, die Evolution. Aber da werden auch wieder ganz neue Sachen entstehen.
Auf was müssen wir uns wirtschaftlich einstellen?
Also ich bin echt kein Orakel und das will ich auch gar nicht sein und schon gar nicht in einem Podcast. Schau mal, was dazu kommt, das ist natürlich alles sehr theoretisch und dann kommt noch hinzu, wie träge wir halt sind. Ja. Nur wenn es irgendeine Errungenschaft gibt, heißt es ja nicht, dass die einfach eingeführt wird. Sowas funktioniert wunderbar im Consumer-Markt. Ja, da sehen die Leute irgendwie einen Vorteil an irgendwas, zum Beispiel am Smartphone. Und dann ist innerhalb von einem Jahr ist eine komplette andere Industrie halt weg, weil es dann halt nur noch Smartphones gibt und die Leute das halt für sich erschwinglich haben und kaufen. Auf so einem Sektor kann natürlich immer viel passieren. Aber so ein kontrollierter Sektor, ich meine, wenn es irgendwie darum geht, eine staatliche Infrastruktur wegzumachen oder wenn da Lobby irgendwo hinten dran sitzt oder seien es Gewerkschaften oder so, dann passieren da Sachen nicht so enorm schnell. Also das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Wir machen jetzt schon ganz viele Sachen, die nicht unsinnig sind, aber die, ich meine, subventionierter Kohleabbau, kann man da jetzt genauso den Pott reinschmeißen. Ich finde es nur wichtig, was man im Zuge dessen machen sollte, wäre natürlich, dass man ein bisschen mehr Feingespür dafür entwickelt, was alles passieren könnte im Zuge dessen. Wir haben schon drüber gesprochen, das sind die Themen Ethik, hast du angesprochen, dann das Datenschutz ist halt ein wahnsinnig wichtiges Thema und auch generell die Kontrolle von KI an sich. Diese ganze Datenschutzthematik, die da so abgeht, die manche, wo manche sagen so, boah, jetzt muss ich hier da klicken wegen einem Cookie, das regt mich so auf. Die Datenschutzgeschichte ist einfach nur die ist halt gefährlicher. In China sehen wir es mit diesem Vollüberwachungsszenario, dieses ganze Beeinflussungsszenario. Du weißt ja nicht, wer später mal über so Daten verfügt. Und von daher wäre es eigentlich netter, wenn man da ein bisschen mehr reinstecken würde, als jetzt zu viel zu sinnieren, wie wird's und die Wirtschaftsweisen mal zu fragen, sondern ich finde es krass, es ist 2020 und wir haben keinen digitalen Minister oder Datenschutzminister, halt, obwohl das so krasse Themen sind. Es gibt Privatfirmen, die Profile von 90% von aller Leute haben, die so detailliert sind. Da wird die Stasi, da würde sich alle im Grab umdrehen, wenn sie sowas hätten. Da ein bisschen mehr Feingefühl in die Richtung.
Deine persönliche Meinung, bringen die Errungenschaften der KI am Ende mehr Vor- oder mehr Nachteile?
Also abgezählt habe ich es jetzt nicht, von daher kann ich nicht sagen, wer überwiegt. Aber sie werden auf jeden Fall eine wahnsinnige Menge an Vorteilen bringen. Also schon allein in den ganzen Spezialdisziplinen, sei es eben auf den ganzen Gebieten von der Medizin etc. Das ist schon Wahnsinn, was man da damit machen kann. Ich glaube auch wirklich, dass zum Thema Umweltschutz mit KI noch eine ganze Menge kommen wird. Da gibt es schon einiges, was da Gutes kommen wird. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass es halt ein Potenzial birgt für ganz schlechte Sachen. Aber es hat halt Atomenergie auch. Es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Natürlich gibt es diese, also das können wir jetzt noch nicht sagen, ob das jemals kommt, ob es mal super KIs geben wird oder nicht. Also es hört sich möglich an, wann es so sein wird. Dann ist natürlich dieses Terminator Endgame-Szenario immer drin. Aber das ist ein bisschen Hollywood, aber man kann gern drüber nachdenken.
Können wir das einfach nicht als letzten Satz jetzt bitte stehen lassen?
Nee, das ist ein bisschen Science Fiction, aber ja, ist nicht so weit hergeholt. Ja, das macht schon Sinn, da mal drüber nachzudenken. Ich finde, der schlechte Aspekt, den haben wir heute schon ein paar Mal thematisiert, das ist alles mit persönlichen Daten, das finde ich einfach nicht okay. Wäre aber dann auch leicht auszuschalten, wenn man einfach sagen würde, hey, Handel mit persönlichen Daten ist halt nicht erlaubt, dann gäbe es auch kein Futter.
Was ist das Geilste, was KI bislang hervorgebracht hat, deiner Meinung?
Das ist ja gerade am Entstehen, es kommt noch, das wird der digitale Archivar.
Dann würde ich sagen, ist das doch der beste Satz zum Ende. Und ich werde jetzt vielleicht einfach meine Social-Media-Konten löschen gehen.
Das muss ja nicht so radikal machen, aber kannst du mal drüber nachdenken.
Auch Netzwerk Südbahn-Chefredakteur Rudi Raschke spreche ich diesmal nicht in der Redaktion, sondern online.
Rudi, das Gespräch mit Pierluigi Meloni hat zwar großen Spaß gemacht, aber vieles war auch schon so ein bisschen zum Fürchten. Ging es dir bei der Recherche fürs Magazin genauso?
Ging mir absolut genauso, weil wir hatten ihn quasi als externen Experten für die Einführung, wenn man so will, in dieses Thema gebucht. Und er war bei uns in der Redaktion und hat uns die sogenannten Buzzwords, die wichtigsten Begriffe der künstlichen Intelligenz erklärt, der KI. Und schon da war eigentlich auch ziemlich klar, dass es auch ein moralisch-ethisches Thema damit gibt.
Meloni ist nicht der einzige Experte, der im Heft zu Wort kommt. Wer begegnet uns denn beim Durchblättern oder noch besser beim Durchlesen außerdem?
Ja, also wir können sagen, dass wir eigentlich sehr viele Unternehmen vorgestellt haben, die hier was mit KI machen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, muss man, glaube ich, auch wirklich sehen, wenn man es durchblättert, weil es ist dann schon nicht ganz leicht, das mal kurz auf so einer Art Bierdeckelnotiz zu erklären, was KI in der Region umtreibt. Fakt ist aber, dass hier wirklich eine große Koryphäendichte herrscht, was die universitäre Ausbildung angeht. Jetzt übrigens auch noch vermehrt mit Praxisnähe in Offenburg. Das hat es leider nicht mehr ganz ins Heft geschafft. Aber natürlich auch Ausgründungen daraus, Unternehmen, die daraus entstanden sind. Und wir haben eigentlich erstmals so eine verkleinerte Porträtform gewählt, weil wir gar nicht nachgekommen sind mit KI-Unternehmen aus der Region. Es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Eine Anregung vielleicht noch an die Unternehmen. Es ist sehr dünn besetzt, was Frauen angeht. Naturgemäß in den Berufen Ingenieure, Informatiker etc. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich das ändern könnte. Wir haben es vor allen Dingen gemerkt, als wir dieses Heft in Druck gegeben haben, dass doch ja bisher noch sehr wenig Unternehmerinnen etwas mit KI machen.
Das kommende Heft, das schon sehr bald erscheint, das wird wieder ein bisschen leichtere Kost. Und mit Kost sind wir eigentlich schon direkt beim Thema.
Ja, leichte Kost, schwere Kost, Essen, Trinken, Leib und Seele ist tatsächlich wieder unser Thema in diesem November. Wir haben ein bisschen gezaudert, weil wir ja wussten, es könnte ein Lockdown kommen, der die Gastronomie betrifft. Wir haben auch ein bisschen gezögert, weil wir natürlich wussten, dass diesen November gastronomisch alles ein bisschen anders ist, weil zum Beispiel keine Plaza Culinaria und keine Weinmesse von Hieber in Lörrach und. Haben uns dann aber doch entschieden, dass es einfach doch tolle Produzenten gibt. Es gibt tolle Restaurants, die ja auch wieder aufmachen werden. Es gibt wirklich tolle Kocherfahrungen. Es geht sogar im neuen Heft um, warum Keramik das weiße Porzellan ablöst und was da für schöne, kunstvolle Dinge damit möglich sind. Es geht um Köche, die eigentlich komplett Fleisch zubereiten müssen, aber selber vegan leben und vielleicht auch in dieser Szene für ein bisschen Brillanz und Glamour sorgen werden, in der fleischfreien oder in der ganz veganen. Und von daher haben wir gesagt, wir machen wieder Kulinarik, wir machen Gaumenfreuden, wir machen Essen und Getränke sozusagen in der kommenden Ausgabe, weil letztendlich stehen ja auch die Festtage an und die Hobbyköche sind, glaube ich, auch schon dabei, die Messer zu wetzen.
Ja, und ich meine, was täte uns jetzt besser als gut essen und trinken in den kommenden Wochen?
Genau, wo das dann geschieht, ist die andere Frage, aber es tut uns sehr gut. Es ist tatsächlich so, es ist für Seelenheil nicht verkehrt, bei manchen auch für die Gesundheit nicht unerheblich. Und von daher haben wir uns entschieden, dass wir eine Ausgabe wieder im November, in diesem Jahr auch im Jahr 2020, für die Kulinarik aufwenden.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel. Noch leichter geht's allerdings mit dem Abo. Alles Wichtige und Wissenswerte dazu finden Sie auf der Homepage netzwerk-südbaden.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut und gesund durch die nächsten Wochen.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.